Liebe Gemeinde, in 2 Wochen haben wir Bibeltage. Wir freuen uns schon alle sehr darauf. Da werden wir die Auslegung des Matthäus-Evangeliums fortsetzen. Wir sind ja letztes Mal bis Kapitel 7 gekommen und werden diesmal Matthäus 8 bis 11 auslegen, zusammen mit Wolfgang Bühne. Wir freuen uns, dass schon viele sich angemeldet haben, aber es ist auch weiterhin noch möglich, dazuzukommen. Und wer die Informationen und das Anmeldeformular sucht, der findet das direkt unter www.bibeltage.de. Herzlich willkommen in 2 Wochen. Und nun haben wir in den letzten 6 Sonntagen genau genommen, den Jakobusbrief studiert. Mit Jakobus durch den August haben wir es genannt. Eigentlich könnten wir sagen, mit Jakobus durch den Sommer. Denn das hat sich ja über den August hinausgezogen. Und das ist sehr interessant. Jakobus ist ja nicht nur der Halbbruder des Herrn Jesus, weil er auch ein leiblicher Sohn von Maria und Josef war, sondern Jakobus nimmt auch viele Fragen auf, die wir etwa in der Bergpredigt unseres Herrn Jesus im Matthäusevangelium wiederfinden. Und die Bergpredigt und Jakobus zeigen gemeinsam, da wo unser Herz verwandelt wird, da wird auch unser Alltagsleben immer mehr davon geprägt sein. Wo unser Herz verwandelt wird, wirkt sich das darauf aus, wie wir mit unserer Familie umgehen, wie wir mit unserer Freizeit umgehen, wie wir mit unserem Geld umgehen, wie wir mit unserer Arbeit umgehen. Ein Ausleger hat die Botschaft des Jakobusbriefes so zusammengefasst. Er hat gesagt, man könnte darüber das Motto setzen, die Weisheit des ungeteilten Lebens. Ungeteilt, das heißt nicht aufgespalten in Alltag und Sonntag, Christ sein und im Arbeitsleben stehen, sondern es ist eine Linie. Es ist das eine von Christus geprägte Herz, das sich in allem dann widerspiegelt. Und so wollen wir nun heute schon mal damit beginnen, in Vorbereitung der Bibeltage, die Brücke vom Jakobusbrief zum Matthäusevangelium zu schlagen. Und dazu werden wir nochmal eine brisante Frage aufnehmen, die im Jakobusbrief immer wieder anklingt und die bei unseren Jakobusstudien gewissermaßen noch übrig geblieben ist. Und das wollen wir heute dann noch erledigen. Dieses Thema, die Frage findet sich in einigen Versen, die Sie alle auf Ihrem Gottesdienstzettel abgedruckt finden. Und daran sehen wir, das zieht sich schon durch den Jakobusbrief hindurch. Jakobus 1, 9 bis 11, der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Der Reiche dagegen seine Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen, denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab. Und die Schönheit seiner Gestalt vergeht, so wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Jakobus 2, 1 bis 6, meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Personen. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen und in prächtiger Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr würdet euch nach dem umsehen, der die prächtige Kleidung trägt, und zu ihm sagen, setze dich hier auf diesen guten Platz. Zu dem Armer würdet ihr sagen, bleib du dort stehen oder setze dich hier an meinen Fußschemel. Würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken, und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Jakobus 5, 1 bis 4. Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist, er schreit und das Rufen der Schnitter ist dem Herrn der Heerscharen zu Ohren gekommen. Herr, und nun wollen wir dich bitten, dass du dein Wort uns ins Herz hineinsprichst und dass wir verstehen, was du in unserem Leben damit bewegen willst. Amen. Jakobus spricht das Thema in einem Brief, der sich wohlgemerkt an Christen richtet, gleich 3-mal an. Nicht einmal, sondern 3-mal. Und gerade das, was er in Kapitel 5 sagt, erinnert fast wortwörtlich an die Bergpredigt unseres Herrn. Ich weise mal nur auf Matthäus 6, Vers 19 und 20 hin, wo der Herr Jesus gesagt hat, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen, gleiche Begrifflichkeit, und wo die Diebe nachgraben und stehlen, sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Das ist fast wortwörtlich. Und später in Matthäus 13 wird der Herr Jesus vom Betrug des Reichtums sprechen, der das Wort Gottes im Herzen erstickt. Das ist Matthäus 13, Vers 22. Unter die Dornen gesät, aber ist Gottes Botschaft bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Wir müssen ganz klar sehen, weder Jakobus noch der Herr Jesus betreiben Schwarzmalerei. Nirgendwo in der Bibel heißt es, die Armen sind automatisch gut und die Reichen sind automatisch böse oder unfromm. Aber sowohl Jesus als auch Jakobus weisen uns auf eine praktische Gefahr hin, die das Thema Reichtum, und Reichtum muss ja nicht nur Reichtum an Geld sein, es können auch ganz andere Schätze sein, Ansehen, Ruhm, Kultur, Bildung, was auch immer, die das Thema Reichtum offensichtlich mitbringt, diese Gefahr, nämlich eine Doppelgefahr. Die positive Bedeutung des Reichtums wird überschätzt und die Gefährdung, die von einer Überschätzung des Reichtums für unser Herz ausgeht, wird unterschätzt. Das ist eine Doppelgefahr. Und das gilt sowohl interessanterweise für die, die den Reichtum haben, als auch für die, die den Reichtum nicht haben und ihn sich deshalb umso inniger wünschen. Das gilt für beide Seiten. Die positive Bedeutung von Reichtum wird überschätzt und die Gefährdung, die davon für unser Herz ausgeht, dass der Reichtum überschätzt wird, diese Gefährdung wird unterschätzt. Und darum setzt Jakobus nun drei heilsame Nadelstiche, um uns für diese Gefahr zu sensibilisieren. Und er zeigt an drei Beispielen, wie sich die Überschätzung des Reichtums auswirkt. Erstens, die Überschätzung des Reichtums verleitet dazu, sich auf Reichtum zu verlassen. Das ist das Erste. Die Überschätzung des Reichtums verleitet dazu, sich auf diesen Reichtum zu verlassen. Jakobus 1, Vers 9 bis 11, der Bruder, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen, der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Also der Reichtum soll sich nicht seines Reichtums rühmen, soll sich nicht auf seinen Reichtum verlassen, sondern er soll sich seiner Niedrigkeit rühmen. Das heißt, dass er vor Christus demütig geworden ist, dass er angewiesen ist auf seine Vergebung, dass er gesagt hat, Herr, mein ganzer Reichtum hilft mir nichts, ich brauche dich. Ich brauche, dass du mir meine Schuld vergibst. Ich brauche, dass du deine Hand auf mein Leben legst. Ich brauche es, dass du mich rettest und bewahrst und durch dieses Leben führst. Er rühme sich nicht seiner Erfolge, seines Wohlstands, sondern er rühme sich seiner Niedrigkeit, dass er demütig geworden ist vor dem Herrn. Das zeigt gleichzeitig, dass natürlich auch ein Reicher sich bekehren kann. Armut bei den einen und Reichtum bei den anderen. Das gab es offensichtlich auch in den frühen Gemeinden häufiger. Und beides kann als Anfechtung wirken. Beide, der Arme wie der Reiche, brauchen Gottes Weisheit. Damit ihr Leben nicht ständig um die materiellen Punkte kreist, sondern dass sie es nach geistlichen Gesichtspunkten bewerten. Darum geht es ja in diesen Versen. Deswegen sagt ja auch Jakobus den Armen, rühmt euch eurer Erhöhung, rühmt euch, dass Christus euch zu Gottes Kindern gemacht hat. Das zählt. Beiden ruft Jakobus zu, richtet eure Konzentration nicht auf eure wirtschaftliche Situation, sondern auf euer geistliches Wachstum. Und das heißt auch, macht eure Zufriedenheit und macht auch eure Hoffnung nicht an eurem Geld fest, sondern an Jesus. Und genau in die gleiche Kerbe schlägt auch Kapitel 5, Vers 1 bis 3. Eigentlich geht das schon früher los. In Jakobus 4 geht das eigentlich schon los. Wenn Sie Ihre Bibel mit haben, können Sie das da nochmal aufschlagen. In Jakobus 4, Vers 16 kritisiert Jakobus, jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut, in eurer eigenen menschlichen Größe. Jedes derartige Rühmen ist böse. Und in Vers 13, Jakobus 4, Vers 13, hatte Jakobus die Haltung dieser Leute beschrieben. Er sagt, wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Und dann nimmt er das auf in Kapitel 5, Vers 1. Das haben sie jetzt wieder auf ihrem Zettel. Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault. Das klingt wieder an Matthäus 6 an. Und eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet. Und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen. Das sind deutliche Worte. Reichtum hatten wir neulich schon mal gesehen, verleitet zum Selbstbetrug, zur Selbsttäuschung, zur Illusion. Wir könnten unser Leben mit unseren eigenen Möglichkeiten, mit unseren eigenen Schätzen, mit unserem eigenen Geld, mit unserem eigenen wirtschaftlichen Erfolg, mit unserer eigenen Bildung, mit unserer eigenen Familientradition, mit unserem eigenen Erbe, womit auch immer, absichern. Trügerische Selbstsicherheit wird zum Selbstbetrug. Glaubt nicht, dass ihr, wenn ihr euch ein materielles Polster erarbeitet habt, unabhängig seid. Glaubt nicht, dass wenn ihr ein Millionenerbe antretet, ihr unabhängig seid und denken könnt, ihr habt ausgesorgt. Kein Geld der Welt kann das leisten. Es kann morgen eine Währungsunion kommen und alles wegschwemmen. Wie gern hätte Steve Jobs etwa, der Chef von Apple, der 2011 mit 56 Jahren starb an einer schweren Krankheit, wie gern hätte der sein Riesenvermögen geopfert, wenn er dafür einige Lebensjahre mehr geschenkt bekommen hätte. Was kann Geld, Reichtum, der war nun auch noch ausgesprochen intelligent und geschäftstüchtig, was kann das bewirken? Wie traurig und wie krank ist der griechische Reeder Aristoteles Onassis, seinerzeit in Paris gestorben, mit all seinen Milliarden. Er hat ein Riesenimperium aufgebaut mit Tankergeschäften. Er hatte wohl die größte Tankerflotte der Welt. Er hatte eine Fluglinie, Banken, Aktienfonds, alles, was man sich wünschen kann. Und auch zu seinen Lebzeiten stürzte sein Sohn es war ein Flugzeugunglück ab, was auch immer dahinter steckte, stürzte den Vater in tiefe Verzweiflung. Und Onassis war klar, wie wenig Reichtum wirklich leisten kann. Von ihm stammt auch dieser berühmte Satz, wenn ein Mensch behauptet, mit Geld lasse sich alles erreichen, dann darf man sicher sein, dass er nie welches gehabt hat. Also wer sich wirklich noch einbildet, er könne mit Geld alles erreichen, beweist nur, dass er so wirklich reich noch nicht gewesen ist. Und ein anderer Satz von ihm lautet, ein reicher Mann ist oft nur ein armer Mann mit sehr viel Geld. Das ist ein tragischer Satz. Ein reicher Mann ist oft nur ein armer Mann mit sehr viel Geld. Und Aristoteles Onassis hätte wahrscheinlich nur mitleidig gelächelt über den reichen Kornbauern aus Lukas 12, der, nachdem er da alle seine Güter in die Scheunen gebracht hat und seine Unterbringungslogistik perfektioniert hatte, als der dann sagte, ich will meine Scheunen abbrechen, größere bauen, will alles darin stapeln, was gewachsen ist, meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe, isst, trink und sei guten Mutes. Onassis hätte darüber nur gelächelt. Er hat gesagt, du wirst dadurch nicht guten Mutes werden. Du wirst dadurch keinen Frieden bekommen. Also das ist die erste praktische Lebensgefahr, die von der Überschätzung des Reichtums jeglicher Art ausgeht, dass der Reichtum uns dazu verleitet, uns auf den Reichtum zu verlassen. Und dann eine zweite Gefahr, auf die der Jakobusbrief ganz deutlich hinweist. Die Überschätzung des Reichtums zweitens verleitet dazu, Menschen ungerecht zu behandeln. Und das sehen wir hier in Kapitel 2, Versen 1 bis 6. Wir haben das ja gelesen. Das schildert Jakobus ein peinliches Beispiel aus dem Gemeindealltag. Und man fragt sich, ist das Beispiel konstruiert oder hat es eine ähnliche Situation gegeben? Das wird nicht so hundertprozentig klar, darauf kommt es aber auch nicht an. Zwei Männer erscheinen bei der öffentlichen Gemeindeversammlung, also zwei Gäste, offensichtlich, die zum ersten Mal da sind, treten da durch die Tür. Und der eine ist deutlich als ein Wohlhabender zu erkennen. Ne? Vers 2, Jakobus 2, Vers 2, mit goldenen Ringen, in prächtiger Kleidung. Also das war eine demonstrative Darstellung von Luxus. Der hat sich so richtig in Schale geschmissen, um am Sonntag zum Gottesdienst zu gehen und seine dicken Klunkern angelegt und richtig gezeigt, Leute, hier kommt Geld. Könnte man ihm gleich den Kollektenkorb hinhalten können. Und dann der andere, ein offensichtlich armer, zerlumpter, weiß man auch nicht, vielleicht hat er einfach nichts Besseres, hat sich aber trotzdem hergetraut. Und damals war es üblich, dass die Diakone die Plätze zuwiesen. Wir haben ja auch so einen ganz freundlichen Begrüßungsdienst, der weist ihnen nicht die Plätze zu, aber heißt sie willkommen und drückt ihnen möglicherweise einen Gottesdienstzettel in die Hand. Damals wurden dann oft auch noch Plätze zugewiesen. Und der eine, der Reiche, da mit den Klunkern, der bekommt einen vorzüglichen Platz. Und dem anderen, dem wird so eine Alternative angeboten, auf der ja, wir würden sagen, auf der Hinterbank, eigentlich auf dem Fußboden soll er sitzen. Also man fragt sich da, ob der im Schneidersitz da Platz nimmt, wie auch immer. Offensichtlich hat der Sprecher in diesem Gottesdienst Stuhl- und Fußschemel. Das wäre auch mal eine Anregung, mit Stuhl- und Fußschemeln hier zu predigen. Und dann gibt es diese eigentümliche Formulierung in Jakobus 2, Vers 3. Und ihr würdet euch nach dem umsehen, der die prächtige Kleidung trägt, setze hier auf diesen guten Platz. Und zu dem Armen würdet ihr sagen, bleib du dort stehen oder setze dich hier an meinen Fußschemel. Also der soll nicht mal, wenn man das wörtlich nimmt, nicht mal drauf sitzen auf dem Schemel, sondern noch irgendwie drunter, wie immer man sich das vorstellt. Und dann sagt Jakobus, ihr macht Unterschiede. Und Unterschiede machen bedeutet, ihr macht falsche Unterschiede, ihr seid parteiisch, ihr diskriminiert. Und zwar unterscheidet ihr nach verwerflichen Grundsätzen, das ist das Problem. Ihr bevorzugt und benachteiligt nach äußerem Anschein. Wir müssen wissen, das Wort für unterscheiden im Griechischen, diakrino, kann auch positiv gebraucht werden. Diakrisis, der Geist der Unterscheidung. Es gibt auch notwendige Unterscheidungen, nämlich Unterscheidungen nach guten Grundsätzen. Also die Unterscheidung zwischen Männern und Frauen etwa, die auch für die Gemeinde Bedeutung hat. Oder die Unterscheidung, dass ein frisch Bekehrter nicht gleich Ältester werden soll. Das ist auch eine Unterscheidung. Also die Bibel trifft Unterscheidungen. Es sind nicht alle Katzen grau, es sind alle gleichwertig. Aber es wird nicht alles unterschiedslos platt gemacht. Was Jakobus kritisiert, sind falsche Unterscheidungen nach falschen Grundsätzen, nach schlechten Grundsätzen. Und was passiert, wenn wir das tun? Vers 1. In Kapitel 2 sagt es, wir verunehren Christus. Meine Brüder, verbindet den Glauben an den Herrn Jesus Christus, der Herrlichkeit, nicht mit dem Ansehen der Person. Es geht hier um den Herrn der Herrlichkeit, den wir ehren wollen. Es geht um Christus. Und ihr verunehrt Christus und ihr beschädigt seine Gemeinde, wenn ihr in dieser Weise voller Vorurteile Unterschiede macht und Menschendienerei betreibt. Jakobus geht es hier also nicht um eine sozialistische Sozialromantik, sondern es geht um ein geistliches Problem. Er sagt ganz deutlich, eine Gemeinde, die so handelt, begeht einen doppelten Denkfehler. Das Fehlverhalten gegenüber den vermeintlich Ärmeren und Schwächeren übersieht zwei Tatsachen. Nämlich zum einen die Tatsache, dass Gott auch Arme erwählt hat. Deswegen schreibt Jakobus das hier extra in Vers 5, Jakobus 2, Vers 5. Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat? Also auch die Armen sind erwählt von Gott. Materielle Armut ist nun für sich genommen noch kein geistliches Plus. Also nach dem Motto, je weniger im Portemonnaie, umso näher bin ich Gott. Das sagt die Bibel nirgendwo. Aber manchmal ist es vielleicht für Arme leichter, ihre Bedürftigkeit und Hilflosigkeit schneller zu erkennen. Ist vielleicht manchmal leichter, obwohl auch da ein ganz bestimmter Stolz und Kränkung genau das verhindern kann, dass ich mich in meiner Hilflosigkeit erkenne. Und Gott in seiner Souveränität macht seine Gnade niemals von menschlichen Voraussetzungen abhängig. Also er beruft die Armen und er beruft die Reichen und vor seinem Thron sind wir dann im Hinblick auf unsere Rettung und den Wert unseres Lebens alle gleich. Und der Schlüssel zu Gottes Reichtum ist allein der Glaube an Jesus. Er macht euch reich. Und das muss man auch bei den Armen ganz klar sehen, denn es hat immer mal wieder so theologische Konzepte gegeben, eine Theologie der Armen, die den Armen schon, weil sie arm waren, eine bestimmte Heiligkeit zuschrieb. Das ist Quatsch. Das ist eine sozialistische Romantik ist das. Das hat aber nichts mit biblischer Wahrheit zu tun. Wenn einer zu Jesus kommt, dann wird er sowieso reich, nämlich im Glauben. Und deswegen betont Jakobus das ja extra am Ende von Vers 5. Dass Gott, hat Gott nicht die Armen der Welt erwählt, aber was kennzeichnet sie? Dass sie reich im Glauben würden, dass er sie zu Erben des Reiches macht, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben. Darauf kommt es an. Es kommt für den Armen darauf an, dass er Jesus liebt und es kommt für den Reichen darauf an, dass er Jesus liebt, dass er an ihn glaubt, dass er sein ganzes Leben ihm anvertraut. Und dann öffnet sich der Himmel und dann werden wir zu Erben des Reiches. Und genauso hat es ja Paulus auch beschrieben, etwa in Epheser 1, Vers 18. Da betet er richtig dafür, dass Gott den Christen die Augen dafür öffnet, Epheser 1, Vers 18, dass sie erkennen, welchen Reichtum sie als Erben Christi jetzt schon den ihren nennen dürfen. Da schreibt Paulus, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Wie reich. Ihr seid reich. Etwas Größeres gibt es nicht, als das Erbe Gottes zu haben. Und was macht ihr? Ihr habt den Armen verachtet. Vers 6. Und das ist jetzt plötzlich nicht mehr hypothetisch formuliert, so als ob da ein konstruierter Fall geschildert wird, sondern das ist offensichtlich so vorgekommen. Überlegt mal, was ihr gemacht habt. Ihr habt einen königlichen Erben verachtet. Ihr habt einen Jünger Jesu verachtet, weil er äußerlich arm war. Weil er vielleicht von seinen Klamotten her etwas zusammengeflickt war und sich heute Morgen aus irgendwelchen Gründen nicht duschen konnte. Weil er nicht in euer Schema von Gutbürgerlichkeit passt. Und ihr habt auf ihn herabgesehen, obwohl er Christus liebt. Das heißt ja nicht, dass man nicht versuchen soll, jemandem dann auch zu helfen, mit diesen äußerlichen Dingen zurechtzukommen. Und da haben wir als Gemeinde sicherlich auch eine Verantwortung, wenn wir mit solcher Not konfrontiert werden. Aber daran können wir nicht den Wert festmachen. Ihr habt einen königlichen Erben verachtet. Und wenn ihr einen königlichen Erben verachtet, dann habt ihr den König beleidigt. Merkt ihr, wie euer Verhalten eurem Glauben widerspricht? Ihr überseht, dass Gott auch Arme erwählt. Und dann macht ihr noch einen zweiten Denkfehler. Ihr überseht bei eurer Parteilichkeit noch ein zweites, nämlich die Lästerung mancher Reicher. Das ist der Schluss von Vers 6, Kapitel 2, Vers 6. Ihr aber habt den Armen verachtet, sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken und ziehen sie euch nicht oft vor Gericht? Also das ist hier mit den Reichen vor allem materiell gemeint, aber es lässt sich auch auf andere Formen von Reichtum übertragen, haben wir schon gesagt. Also nicht nur die Leute, die Geld haben, sondern auch die Leute, die Kultur haben oder Bildung haben oder Ansehen haben oder was auch immer. Und Jakobus sagt hier nicht, dass die Reichen moralisch schlechter sind. Das sagt er mit keinem Wort. Aber sie haben einfach mehr Möglichkeiten, euch mit ihrer Gottlosigkeit zu schaden. Sie haben einfach mehr Möglichkeiten. Sie unterdrücken euch, sie beuten euch aus. Viele von denen, sie geben euch keine gerechten Löhne. Oder hier am Ende, sie ziehen euch vor Gericht. Oft wurden die Gerichte benutzt, um Arme ihrer Rechte zu berauben. Und im Laufe der Zeit kam es dann auch zur Einschränkung der Glaubensfreiheit. Kann das zeigen, dass durch bestimmte politische Winkelzüge dann versucht wurde, die christlichen Gemeinden zurückzudrängen. Das ist also der zweite große Fehler. Die Überschätzung des Reichtums verleitet dazu, Menschen ungleich, ungerecht zu behandeln. Und das ist hier zu Christen gesagt. Leute, passt auf, was da abgeht in eurem Denken. Das ist doch absurd, wenn ihr bestimmte Leute parteiisch bevorzugt, nur weil sie vor der Welt einen bestimmten Status haben. Das heißt nicht, dass ihr diese Leute schlechter behandeln sollt. Im Gegenteil. In einer Gemeinde ist es wichtig, dass sie für alle in gleicher Weise da ist. Und auch Leute etwa, die eine herausgehobene berufliche Verantwortung haben oder in der Gesellschaft eine besondere Stellung, die müssen von der Gemeinde erst recht unterstützt werden. Und die Gemeinde soll ihre Fähigkeiten respektieren und soll für sie beten und soll sie unterstützen. Die Gemeinde Jesu Christi ist kein Verein von Klassenkämpfern. Aber man soll diese Menschen nicht bevorzugen, sagt Jakobus. Vor Christus gehören wir zusammen. Wir sind sein Leib. Wir brauchen einander. Wir beten füreinander. Wir sind zusammengestellt. Darum prüft euer Verhältnis. Prüft euer Verhältnis zu den Schwachen und zu den vermeintlich Starken. Fallt nicht auf der anderen Seite vom Pferd. Verherrlicht nicht Armut, sondern bemüht euch um Gerechtigkeit, um Fairness, um gleiche Wertschätzung. Und wir machen das nicht aus humanen Gründen in erster Linie, sondern wir machen es, weil wir Jesus ehren wollen. Weil es alles seine Nachfolger sind. Es sind Diener des Königs. Es sind Glieder am Leib Christi. Es sind Schafe seiner Herde. Verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit dem Ansehen der Person. Das ist das Zweite. Also erstens, die Überschätzung des Reichtums verleitet dazu, sich auf Reichtum zu verlassen. Und zweitens, sie verleitet dazu, Menschen ungerecht zu behandeln. Und dann kommt ein dritter Punkt. Die Überschätzung des Reichtums drittens verleitet dazu, den Reichtum als Selbstzweck zu horten. Das ist das Dritte, worauf Jakobus uns hinweist. Das gewinnt so eine Eigendynamik. Das ist im Grunde genommen die höchste Form der Vergötzung des Reichtums. In Vers 2 und 3 wird das beschrieben, in Jakobus 5. Es ist doch interessant, dass Jakobus es für nötig hält, geleitet vom Geist Gottes, dieses Thema immer wieder aufzunehmen. Man denkt doch, hat er doch schon gesagt über das Geld. Dann kommt's immer noch mal wieder. Dann sagt er in Jakobus 5, Vers 2, euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen. Was Jakobus hier beschreibt, nenne ich mal das Dagobert-Duck-Syndrom. Also Leute meiner Generation, auch vielleicht manche Jüngere, wissen noch, wer Dagobert Duck war, aus diesem Walt Disney Comic Donald Duck. Und da ist Dagobert Duck der böse, geizige Onkel. Dagobert Duck, ja. Ich habe immer noch dieses Bild vor mir, der hat einen riesen Swimmingpool in seinem Haus und in diesem Swimmingpool von Dagobert Duck befindet sich kein Wasser, sondern eine Anhäufung von Dukaten, von Münzen. Und er liebt es dann, vom Sprungbrett des Swimmingpools in sein Geld zu springen. Soll ich das zumindest noch in Erinnerung? Das Dagobert-Duck-Syndrom. Und so, dies wird hier beschrieben. Der häuft das an, der sammelt das. Und der Reichtum wird verglichen mit Kleidern, in denen sich nach einiger Zeit die Motten sammeln. Also wenn sich in ihrem Kleiderschrank Motten sammeln, dann liegen die Klamotten da schon einige Zeit drin. Aufgestapelt. Und mit Metall wird das Geld verglichen, das im Laufe der Zeit verrostet. Und Sie müssen wissen, Gold und Silber waren im Altertum oft nicht ganz rein und deswegen konnten sie eben Rost ansetzen. Und Jakobus sagt ja, anstatt eure Arbeiter fair zu entlohnen, Kapitel 5, Vers 4, sieh, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist. Und er schreit. Und das Rufen der Schnitter ist dem Herrn der Heerscharen zu Ohren gekommen, die ihr nicht fair entlohnt, weil ihr sie nicht fair entlohnt habt. Und anstatt denen ihren fairen Lohn zu geben, packt ihr das da in eure Tresore und lasst es verrosten. Ihr habt mehr Kleider, als ihr jemals tragen könnt. Ihr habt mehr Geld, als ihr jemals ausgeben könntet. Aber anstatt den Bedürftigen zu helfen und anstatt euren Besitz zum Segen einzusetzen, lasst ihr ihn lieber vergammeln, verrosten, vermotten. Warum? Weil ihr den Hals nicht voll genug bekommen könnt. Weil ihr den Hals nicht voll genug bekommen könnt. Weil euch das einfach gut tut, dass das Depot noch ein bisschen anwächst und auf dem Konto die Summen langsam höher werden. Gut, wir klagen sowieso darüber, dass es keine Zinsen gibt zurzeit, das Problem der Wirtschaftspolitik, aber man hortet es dann trotzdem. Jakobus sagt indirekt, man kann mit Reichtum sehr viel Gutes bewirken. Das sagte ja in Kapitel 4, Vers 17, ihr hättet Gutes tun können. Ne? Wer nun Gutes zu tun weiß, das gilt auch für unseren Reichtum. Und es nicht tut, für den ist es Sünde. Und denken wir etwa an eine der ersten Christinnen in Europa, die Lydia in Apostelgeschichte 16, das war eine Geschäftsfrau, die hatte wahrscheinlich einen mittelständischen Betrieb und die war durchaus wohlhabend und hat ihr Anwesen der Gemeinde in bestimmten Zusammenhängen zur Verfügung gestellt. Oder denken wir an Cornelius. Was wird von Cornelius, dem Hauptmann von Cornelius, der sich dann bekehrt hat, in Apostelgeschichte 10, Vers 2 gesagt? Das überliest man so leicht. Da steht Apostelgeschichte 10, Vers 2, Cornelius, ein Hauptmann, der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen. Der hat Geld gegeben. Der war wohlhabend und er hat das Geld entsprechend eingesetzt. Und in Hebräer 13, Vers 16 finden wir die Aufforderung, wohlzutun und mitzuteilen. Hier ist das Teilgeben an den Gütern gemeint. Und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Und zu der Zeit gab es im Judentum das Buch Jesus Sirach. Das ist kein Buch der Bibel, aber aus der jüdischen Tradition. Und da fand man ähnliche Hinweise. In Sirach 29, Vers 10 heißt es, gib dein Geld lieber für einen Bruder oder Freund aus, als es unter irgendeinen Stein zu vergraben, wo es verrottet. Verwende deinen Reichtum, wie Gott der Höchste es angeordnet hat. Das bringt dir mehr ein als dein Gold. Zitat Ende. Das heißt, sei ein guter Haushalter mit dem Besitz. Und es wäre doch so naheliegend, das zu machen. Aber die Angesprochenen sind von ihrer Überschätzung des Reichtums inzwischen wie betrunken. Und sie horten ihn, den Reichtum um des Reichtums willen, das Depot um des Depots willen. Und das Ergebnis ist unterlassene Hilfeleistung, wie wir in Kapitel 4, Vers 17 sehen. Ihr könntet Gutes tun, aber ihr tut es nicht. Und diese Leute merken nicht, in welcher Gefahr sie schweben durch den Reichtum. Nicht nur ihre Schätze werden vergehen, sondern auch sie selbst werden, wenn sie ihr Herz nicht bereinigen und wenn sie nicht wirklich Christus den ersten Platz in ihrem Leben geben, sie selbst werden in Gottes Gericht stürzen, hineinstürzen. Das steht in Kapitel 5 in Vers 3. Wenn Sie das nochmal anschauen, da steht, euer Silber, Gold und Silber ist verrottet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen. Und dann kommt ein Hinweis auf das Gericht und euer Fleisch fressen wie Feuer. Feuer steht hier für das Gericht Gottes. Warum? Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Und dann passiert etwas Hochinteressantes. Das griechische Wort für Rost, wissen Sie, was es zugleich bedeutet? Gift. In dieser Bedeutung wird es auch in Jakobus 3, Vers 8 übersetzt. Gift. die Giftigkeit von Metalloxid. Gehorteter Reichtum, heißt das, wird mit der Zeit giftig. Und er vergiftet das Leben. Und wenn Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz, dann hängt mein Herz an meinem Schatz. Und wenn der Schatz giftig ist, wird mein Herz auch vergiftet. Und Jakobus sagt, Leute, in den letzten Tagen, ihr müsstet euch vorbereiten auf Gottes Zukunft. Und stattdessen guckt ihr nur auf die Gegenwart und das noch mit einem arg verengten Blickwinkel. Und das ist tragisch, das, womit ihr eure Zukunft sichern wollt, wird eure Zukunft zerstören. Jakobus bringt hier den dramatischen Beweis, dass unser Leben in höchster Gefahr ist, wenn wir den Reichtum überschätzen. Und er macht zugleich deutlich, am Beispiel des Umgangs mit Reichen und Armen, dass die Art und Weise, liebe Geschwister, wie wir miteinander umgehen, auch etwas damit zu tun hat, wie wir zum Herrn stehen. Und wir können durch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, unseren Herrn ehren oder verunehren. Und am Ende stehen wir dann doch mit leeren Händen da, auch wenn noch so viel Goldstaub an ihnen kleben sollte. Und es ist das dann eingetreten, was Onassis sagt. Ein reicher Mann, ein armer Mann mit sehr viel Geld. Und es ist bedrückend, dass so ein Denken offensichtlich auch in Gemeinden eindringen kann. Auch bei Christen zumindest einen Fuß in die Tür bekommen kann. Es wird Christen sicherlich nie so total packen können. Aber es kann auch bei Christen einen Fuß in die Tür bekommen, sonst würde Jakobus das hier nicht dreimal ansprechen, dieses Thema. In diesem relativ kurzen Buch, 5 Kapitel. Ist doch auffälliger Befund. Und das ist nicht nur vorhanden, dieses Denken bei denen, die das Wohlstandsevangelium propagieren. Also nach dem Motto, wenn du Christ bist, dann musst du reich sein und gesund sein. Und wer wirklich fromm ist, der fährt Ferrari statt, ich will jetzt keine Automarke nennen, mich nicht mit irgendjemandem jetzt überwerfen. Kann jeder dann die Lücke selbst ausfüllen. Nein, es ist nicht nur beim Wohlstandsevangelium so, sondern es ist dort, wo wir unseren kleinen Wohlstand festklammern und vergessen, dass er uns eigentlich nicht gehört, sondern dass wir von Gott zu Haushaltern eingesetzt worden sind, zu Haushaltern über Gottes Gaben. Und dass, wenn uns Reichtum zufällt, dass wir unser Herz nicht dran hängen sollen, sondern dass wir immer bedenken müssen, es gehört letztlich alles Gott. Und wenn wir das lesen, dann kriegen wir einen Schrecken. Wie schnell können uns solche Perspektiven faszinieren und fixieren? Wie schnell können sie uns begeistern und bannen? Und dann gewinnt das diese Eigendynamik. Und dann kommen diese drei schrecklichen Folgen der Überschätzung des Reichtums zum Tragen, dass man sich auf Reichtum verlässt, dass man Menschen ungerecht behandelt und damit Christus entehrt und dass man, weil man den Reichtum überschätzt, ihn als Selbstzweck hortet, anstatt ihn zum Dienst für den Herrn und zum Wohl unserer Geschwister einzusetzen. Und deshalb hat unser Jesus Christus persönlich in seine Bergpredigt ein Testverfahren eingebaut, mit dem wir unser Verhältnis zu unseren Schätzen überprüfen können. Und damit wollen wir jetzt schließen. Es ist nur ein kurzer Text aus dem Matthäusevangelium, den wir im letzten Teil der Predigt noch anschauen wollen. Wir werden diese 5 Verse nicht ganz ausführlich auslegen, aber es ist wichtig, weil sie uns helfen, jetzt die Konsequenzen aus dem zu ziehen, was wir bei Jakobus gelernt haben. Und diese Verse lesen sich wie eine weiterführende Erklärung zu dem, was Jakobus schreibt. Das ist hochinteressant, wie die Bibel sich immer wieder wunderbar ergänzt mit ihren verschiedenen Kapiteln und Büchern. Und Jesus sieht, wie groß die Gefahr ist, in der wir gerade im Hinblick auf unsere Schätze immer wieder stehen. Und deswegen sagt er uns, du teste deine Schätze. Teste deine Schätze. Und er nennt uns 2 Testkriterien. Es geht A, um das Haltbarkeitsdatum und B, um die Herzenshaltung. Wir sollen unsere Schätze testen auf Haltbarkeitsdatum und auf Herzenshaltung. Und das wollen wir uns zum Schluss noch anschauen. Und dazu Matthäus 6, auch den Text finden Sie abgedruckt, Verse 19 bis 24 lesen. Damit steuern wir auf das Matthäus-Evangelium wieder zu. Da sagt der Herr Jesus, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und dann kommt dieser Vergleich zwischen Herz und Auge. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann 2 Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon, das ist eigentlich ein Ausdruck für alles, woran wir unser Herz hängen. Und in unserer Umgangssprache wird Mammon oft für Geld verwendet. Das liegt daran, dass viele ihr Herz ans Geld hängen. Aber Mammon kann für vieles stehen. Aber weil viele eben ihr Herz ans Geld hängen, wurde Mammon zu einem Synonym, zu einem Begriff für Reichtum, für Geld, für materiellen Wohlstand. Also Jesus sagt, überprüfe es auf Haltbarkeitsdatum und Herzenshaltung. Haltbarkeitsdatum, wie lange hält unsere Gesundheit? Für manche ist das der Schatz. Oder wie lange hält unser Wohlstand? Oder wie lange hält unser beruflicher Erfolg? Stellen Sie sich mal vor, an allem, worauf wir so stolz sind und worüber wir uns ja auch freuen können und sollen, an allem stünde ein Haltbarkeitsdatum. Oder so aufgedruckt, wie auf den Magerquark, so ein dick aufgedrucktes Haltbarkeitsdatum. Wäre interessant. Und Jesus drängt uns, diese Frage zu stellen. Den Haltbarkeitstest zu machen für alles, was wir haben. Teste deine Schätze. Stellen Sie sich mal hin zu Hause vor Ihren Schrank oder vor Ihre Akten mit den Aktien oder schauen sich Ihre schöne, liebe Familie an. Die Urkunden, mit der Ihre akademischen Erfolge dokumentiert worden sind. Für einige ist das Geld, für andere ist Geld völlig unbedeutend. Sie finden viel attraktiver Erfolg oder Ansehen oder Aussehen. Manche investieren all ihre Mühe in das Äußerliche oder in ihre Sportlichkeit oder Bildung oder Kultur. Kann man alles hier letztlich eintragen. Und Jesus sagt, teste deine Schätze. Und dann macht er deutlich, dass diese Schätze sich in zwei Gruppen einteilen lassen. Es geht eben um das Haltbarkeitsdatum, das sind die Verse 19 bis 20. Sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen, und Schätze im Himmel, wo sie von Motten und Rost nicht gefressen werden können. Also man könnte sagen, es gibt E-Schätze und H-Schätze. E-Schätze sind die Erdenschätze und H-Schätze sind die Himmelsschätze. Und die E-Schätze werden von Motten und Rost zerfressen und die H-Schätze werden von Motten und Rost nicht zerfressen. Es hängt also mit dem, in Anführungsstrichen, Aufbewahrungsort zusammen. Und dann macht Jesus das sehr deutlich in Vers 19. Die Motten und der Rost fressen alles. Sie müssen wissen, schöne Wollkleider waren damals ein Zeichen für besonderen Reichtum. Aber die Motten waren stärker. Die Motten waren stärker. Und Münzen und Metalle waren die Wertpapiere, die Depots, die Fonds der damaligen Zeit. Aber sie fielen dem Rost zum Opfer. Und Jesus will sagen, Leute, alle Schätze, die diese Erde bietet, sind vergänglich. Auf allem, was wir hier haben, klebt ein unsichtbares Haltbarkeitsdatum. Und dann sind sie nicht mehr genießbar. Oder sie sind einfach nicht mehr da. Geld, Wohlstand, Schönheit, Bildung und so weiter und so weiter. Wir können das alles eine Zeit lang genießen, aber wir wissen, der Zahn der Zeit, das sagen wir ja auch so, der Zahn der Zeit nagt an allem. Mit Erfolg. Und selbst was wir bis zum 90. Geburtstag zusammenhalten, wird uns spätestens vom letzten großen Dieb weggenommen. Und der letzte große Dieb ist der Tod. Jesus sagt nicht, ihr sollt keinen Besitz haben auf Erden. Jesus sagt nicht, ihr sollt nicht genießen. Jesus sagt nicht, ihr sollt euch nicht über ein schönes Essen freuen oder eine inspirierende Reise oder dankbar sein dafür, dass ihr eure Wohnung freundlich einrichten könnt. Aber er sagt, ihr sollt keine Schätze sammeln. Das heißt, ihr sollt euer Herz nicht dranhängen. Ihr sollt eure Hoffnung nicht darauf setzen. Ihr sollt mit euren Gedanken nicht ständig darum kreisen. Ihr sollt euer Glück nicht davon abhängig machen. Ihr sollt den Sinn eures Lebens nicht daraus ziehen. Das Problem ist nicht der Besitz, sondern das Problem ist die Einstellung zu diesem Besitz. Und darum, dass wie wir damit umgehen, das ist das Problem. Und die Bibel, sagten wir schon, eignet sich nicht als Instrument für den Klassenkampf. Auch später in den christlichen Gemeinden gab es wohlhabende Christen. Aber man kann so oder so damit umgehen. Und Jesus sagt, Leute, wer irdische Schätze sammelt, wer sich auf seinen diesseitigen Besitz verlässt, wer sein Herz an die E-Werte hängt, der steht am Ende mit leeren Händen da. Der verrechnet sich einfach. Ich werde nie vergessen, es liegt viele, viele Jahre zurück. Gespräch am Krankenbett einer Geschäftsfrau, mittelständischen Laden hatten die. Sie wusste, sie würde nicht mehr lange zu leben haben und sie blickte zurück und ich habe das noch im Ohr, wie sie sagte, was hatten wir eigentlich? Das ganze Leben haben wir gearbeitet, ja, und unsere Kinder haben wir großgezogen, aber nicht mal für die hatten wir viel Zeit. Das war so traurig. Und sie hat es rechtzeitig gemerkt. Und sie hat ihr Leben mit Gott in Ordnung gebracht. Und das war das Wunderbare an dieser Situation. Und ihre Beerdigung, die wir dann ja feiern durften, kann man sagen, war ein Zeugnis dafür, dass der Herr Menschen auch in einer späten Phase ihres Lebens wachrütteln kann und retten kann. Und der Chor der Kinder hat gesungen und wie wir vor Gott stille werden können und wie der Herr mit seinem Wort zu uns redet. Sie hat das rechtzeitig gemerkt, aber das war ihr so klar. All unser schönes Geschäft und unser Ansehen in dieser kleinen Stadt und das, worauf wir so stolz waren, was war es letztlich? Und so will Jesus, dass wir unsere Schätze überprüfen. Und dann bringt er das Gegenbeispiel, das sind die Haarschätze, die Himmelsschätze. Und die sind nicht zerstörbar. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe auch nicht nachgraben und stehlen, weil die da nicht rankommen. Die haben kein Verfallsdatum und deswegen auch kein Haltbarkeitsdatum. Diese Schätze kann man noch nicht sehen, größtenteils. Das liegt an ihrem Aufbewahrungsort. Aber man kann sie trotzdem schon rechtmäßig besitzen, so wie der Jesus gesagt hat in Johannes 3, Vers 16, dass alle, die an Jesus glauben, das ewige Leben haben. Den Schatz haben wir schon. Das ist der Hauptschatz, dass wir die gültige Eintrittskarte für den Himmel in der Tasche haben, wenn wir unser Leben zu Jesus gebracht und vor ihm gebeugt haben, wenn wir seine Vergebung für unsere Verlorenheit durch unsere Sündhaftigkeit in Anspruch genommen haben, dann gehört uns die Himmelseintrittskarte, weil Jesus unser Leben gehört. Und dann gibt es noch weitere Schätze. Alles, was wir aus Liebe zu Jesus getan haben, wird nicht vergessen sein. Und jeder Mensch, den wir auf Jesus hinweisen oder im Glauben stärken konnten, der wird uns wie ein Schatz im Himmel wieder begegnen. Und wir werden uns wahrscheinlich wundern über manches, was bewirkt wurde, wo wir eine Schrift weitergegeben haben und wenig Hoffnung hatten. Der Tankwart da nachts um 24 Uhr und plötzlich sehen wir den Himmel wieder. Und er sagt, die Schrift, ich habe es gelesen und es hat meinem Herzen keine Ruhe gegeben, bis ich zu Jesus gefunden hatte. Welche Schätze? Und was wäre das großartig, wenn Gott zu uns sagen würde, du warst treu, du warst einfach ein treuer Knecht mit deiner ganzen Fehlerhaftigkeit und all deinen Sünden und deinen Begrenzungen. Aber dein Herz hat für mich geschlagen, du hast deine Begabung für mich eingesetzt, egal in welchem Beruf du warst, egal wie alt du geworden bist, du hast ernst gemacht mit meinem Wort. Du hast auch Sünden begangen und du bist manchmal vom Kurs abgekommen, aber dein Gewissen hat immer wieder ausgeschlagen und du hast letztlich meinem Wort mehr gehorcht als allem anderen und dein Herzblut hast du für mich eingesetzt, die den Herrn lieben, steht hier. Was wäre das, wenn der Herr das zu uns sagen würde? Jim Elliot, der berühmte Indianermissionar, hatte recht, als er sein Leben riskierte, um die Aukas zu Gott zu rufen und man ihn vor den Gefahren warnte und sagte, er könnte es doch an anderer Stelle viel leichter haben und was er alles verlieren könnte und was er alles riskieren würde. Da hat er gesagt, der ist kein Narr. Der hergibt, was er sowieso nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der die E-Schätze, die er sowieso zerrinnen, der die hergibt, um zu gewinnen, was ihm niemand mehr nehmen kann. Und das sind die H-Schätze. Was willst du gewinnen? Wovon erwartest du das große Glück und die letzte Geborgenheit? Also das Haltbarkeitsdatum. Und dann das andere noch kurz, das andere Testkriterium, die Herzenshaltung. Jesus sagt in Vers 21, Matthäus 6, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das heißt, woran du dein Herz hängst, das wird dein Herz prägen. Und wenn du dein Herz an Schätze, an äußere Schätze hängst oder an Kultur und Bildung hängst, wird das dein Herz prägen. Dann wird es deine Persönlichkeit prägen, dein Denken, dein Willen, deine Gefühle, deine Persönlichkeit beeinflussen. Und natürlich kann Wohlstand eine starke Faszination auf Menschen ausüben. Es kann das Herz mit Beschlag belegen und kaum ist ein Wunsch erfüllt, kriegt der Junge, wie wir wissen, und es dreht sich alles nur noch um diesen äußeren Kram. Und darum sagt Jesus, teste deine Schätze, teste sie auf ihr Haltbarkeitsdatum und teste sie auch, was sie mit deiner Herzenshaltung machen. Kann es sein, dass deine Karriere dich so bestimmt, dass deine Familie darüber zerbricht? Oder kann es sein, dass dein Familienidyll dein Herz so total mit Beschlag belegt, dass du Gott darüber vergisst? Und dann vergleicht Jesus das Herz mit dem Auge. Er sagt, das Auge ist das Licht des Leibes in Vers 22. Das heißt, das Auge ist doch klar, hat eine entscheidende Bedeutung für den Körper. Das Auge sagt dem Fuß, wo er hingehen soll. Ohne das Auge weiß die Hand nicht, wo sie hinfassen soll. Wenn unsere Augen nicht funktionieren, sind wir hilflos. Und Jesus sagt jetzt, wenn dein Auge lauter ist, das heißt, wenn dein Auge gut funktioniert, dann wird dein ganzer Leib hell sein. Aber wenn dein Auge finster ist, dann wird dein ganzer Leib dunkel sein. Wenn dein Auge nicht funktioniert, dann kommt der ganze Körper nicht klar. So ist es gemeint. Das Auge ein Bild für das Herz. Und Jesus meint das innere Auge. Und er gebraucht diesen griechischen Begriff haplus, lauter. Das heißt einseitig ausgerichtet, zielgerichtet. Das meint haplus. Auf Jesus ausgerichtet. Worauf zielt dein inneres Auge? Orientiert sich dein inneres Auge am Wort Gottes? Orientiert sich dein inneres Auge daran, dass du nach seinem Willen fragst? Dass du nach seiner Zustimmung suchst? Oder orientiert sich dein inneres Auge an ganz anderen Idealen? Ist es auf die Ewigkeit konzentriert oder nur darauf, im Diesseits irgendwie weiterzukommen? Und Jesus sagt, das wird dein Leben bestimmen. Worauf richtest du dein Herz? Nimmst du dir Zeit, Gottes Wort zu lesen, mit ihm zu sprechen? Verstehst du deine Begabung als einen Auftrag, Gott zu dienen? Verstehst du deine Kinder als eine Leihgabe auf Zeit? Und siehst du es als deinen wichtigsten Auftrag an, deine Kinder mit Jesus bekannt zu machen und ihnen eine Chance zu geben, heimisch zu werden in der Gemeinde und ihm zu dienen? Worauf richtet sich dein inneres Auge? Was ist mit deiner Herzenshaltung? Jesus sagt, pass auf. Und dann führt er das zum Schluss nochmal zusammen mit diesem Satz am Ende von Vers 23, wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Das heißt, wenn was eigentlich Lichtquelle sein sollte, finster ist, wo soll dann das Licht herkommen? Wenn der Kompass nicht mehr ausschlägt, wie willst du dann noch den Weg finden? Wenn die einzige Wasserleitung im Haus verstopft ist, wo soll dann noch Wasser herkommen? Wenn dein Herz, wenn dein Denken, deine Persönlichkeit, womit du dich eigentlich um Gott kümmern solltest, wenn das von anderen Dingen besetzt ist und abgelenkt ist, wenn dein Herz dich von Gott wegzieht, was soll dich dann zu Gott hinziehen? Ist nichts übrig. Jesus spitzt das sehr zu. Er sagt, wer die falschen Schätze hortet, der wird A, nicht lange was davon haben, Haltbarkeitsdatum, und der wird B, seine Herzenshaltung beschädigen und verderben, weil er sein Herz so vollstopft mit Dingen, die verhindern, dass Gott darin regiert. Und darum müssen wir uns entscheiden. Und das ist dann der letzte Vers. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Es gibt nur entweder oder. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ihr könnt keine faulen Kompromisse machen. Ihr könnt nicht sagen, ein bisschen Mammon und ein bisschen Jesus. Du kannst zwei Arbeitgeber haben, du kannst zwei Vorbilder haben, aber du kannst nicht zwei Herren haben. Das heißt, eigentlich niemand kann gleichzeitig zwei Herren als Sklave gehören. Das ist hier gemeint. Sondern es geht nur entweder oder. Sie können nicht später hier nach Hause fahren, alten Flughafen und an der Fahrenwalder Straße gleichzeitig nach Langhagen und in die Innenstadt nach Hannover fahren. Es geht nicht. Sie müssen sich entscheiden. Sie müssen entweder rechts rum oder links rum fahren. Und mit derselben absoluten Ausschließlichkeit sagt Jesus das hier. Du kannst nicht zwei verschiedenen Herren gehören, sondern du musst dich entscheiden. Ihr könnt nicht Gott dienen und gleichzeitig dem Mammon. Woran will ich mein Herz hängen? Was ist mir wirklich, wirklich wertvoll? Ich denke an den Jungen, der mit seinem Schlitten unterwegs war und auf den See geht und er merkt, das Eis bricht. Und er muss zurück, aber er bricht ein. Und da ist sein geliebter Schlitten. Und er kriegt das Gras am Ufer zu fassen, aber er will den Schlitten nicht loslassen. Aber er kann sich nicht mit einem Arm rausziehen. Und er merkt das. Und er sagt, und er weiß, wenn ich den Schlitten festhalte, gehe ich unter. Ich muss mit beiden Händen nach dem Gras greifen. Und dann lässt er in seiner Verzweiflung wirklich den Schlitten untergehen und klammert sich ans Gras und zieht sich raus. Wir können nicht gleichzeitig nach beidem greifen. Wir müssen uns entscheiden. Was ist wirklich wertvoll? Der russische Schriftsteller Anton Tschechow, mit dem schließe ich. Der hat geahnt, was bei dieser Entscheidung auf dem Spiel steht. Und er hat die Dramatik dieser Situation in seiner Kurzgeschichte Die Wette ausgedrückt. Die soll ja am Ende stehen. Ein Bankier auf der Höhe seines Erfolgs und ein junger Anwalt gehen eine Wette ein. Der Anlass ist die Diskussion um den Strafvollzug. Der Banker sagt, lebenslange Haft ist grausamer als Todesstrafe, denn bei lebenslanger Haft wird das Leben dir langsam rausgesogen. lieber Todesstrafe. Der 25-jährige Jurist diskutiert, nein, lieber lebenslanges Gefängnis. Unter schlimmen Umständen zu leben ist besser als gar nicht zu leben. Und dann machen sie eine Wette. Und der reiche Bankier wettet mit dem Juristen um 2 Millionen Rubel, Tschechow ist ein russischer Schriftsteller, dass dieser es nicht 5 Jahre in Einzelhaft aushalten würde. Das ist die Bedingung. Und wenn der junge Jurist, der ist 25 zu dem Zeitpunkt, die Haft aushält, dann würde er 2 Millionen Rubel bekommen. Wenn nicht, hätte er die Möglichkeit, jederzeit in die Freiheit zu fliehen. Und der Jurist sagt, was heißt 5 Jahre? Ich halte das 15 Jahre aus. So in dieser Kurzgeschichte von Tschechow. Und dann läuft die Uhr. Der Jurist muss sich in ein Gartenhaus begeben, das auf dem Grundstück des Bankiers steht. Das Haus wird rund um die Uhr bewacht. Und der freiwillige Gefangene bekommt alles, was er braucht. Essen, Literatur, Musikinstrumente. Aber er darf keine Menschenseele sehen. Das ist die Bedingung. Und im ersten Jahr spielt er fast jeden Tag auf dem Klavier. Er liest viel, die Klassiker, lernt 5 verschiedene Sprachen. Die Literatur, mit der er sich auseinandersetzt, wird immer anspruchsvoller in diesen Jahren. Und im 10. Jahr fängt er endlich an, das Neue Testament zu lesen. Und während drinnen die Jahre verstreichen, kommt draußen der Bankier aus der Erfolgsspur. Sein Vermögen wird weniger und irgendwann reut ihn die Wette. Denn sie wird ihn arm machen, jetzt wo er viel anderes Geld verloren hat und den beneidenswerten Juristen reich. Und der wird dann mit 40, wenn die 15 Jahre abgelaufen sind, die 2 Millionen einstreichen und ein glückliches Leben führen. So naht der Stichtag. Am Vorabend des Stichtags beschließt der Bankier, den Juristen zu töten, um seine Wettschulden nicht bezahlen zu müssen. Er nimmt sein Gewehr, geht in das Gartenhaus, spät abends, als es schon dunkel geworden ist, und findet dort den Juristen schlafend, gestützt auf einen Tisch und einen Brief auf diesem Tisch liegen, den der Jurist offenkundig an diesem letzten Tag geschrieben hat. Und erst denkt der Banker, der Jurist träumt da schon von den Millionen, die er morgen besitzen wird, aber dann fällt sein Blick auf den Brief, den der jetzt 40-jährige junge Mann geschrieben hat. Und in diesem Brief steht Folgendes. Morgen um 12 Uhr werde ich frei sein. Aber vorher muss ich Ihnen noch etwas mitteilen. Mit reinem Gewissen und vor Gott, der mich sieht, erkläre ich Ihnen, dass ich das verachte, was ihr Freiheit nennt und was eure Bücher als die Freuden dieser Welt bezeichnen. Ich verachte eure irdischen Segnungen und eure weltliche Weisheit. Sie sind wertlos und hohl und täuschend wie eine Fata Morgana, wie ein Trugbild. Ihr mögt euch für stolz, klug und schön halten, aber der Tod wird euch genauso vom Angesicht der Erde wegwischen, wie er die Maus wegnimmt, die unter eurem Fußboden flüchtet. Und auch eure Erben, eure große Geschichte, eure unsterblichen Erfindungen werden zusammen mit der Erde erfrieren oder verbrannt werden. Ihr haltet Lüge für Wahrheit und Abartigkeit für Schönheit. Und um euch zu beweisen, wie sehr ich eure Werte verabscheue, verzichte ich auf die 2 Millionen, von denen ich früher einmal glaubte, sie würden mir die Tür zum Paradies öffnen und die ich heute nur noch verachte. Damit ich das Recht auf dieses Geld verwirke, werde ich mein Gefängnis 5 Stunden vor der verabredeten Zeit verlassen und auf diese Weise unsere Vereinbarung ungültig machen. Als der Bankier das las, liefen ihm die Tränen über das Gesicht, schreibt Tschechow. Er küsste den schlafenden Mann aus dem Kopf und verließ still das Gartenhaus. Nie zuvor hatte er sich so geschämt wie in diesem Augenblick. Vor Erschütterung konnte er die restliche Nacht nicht schlafen. Um 7 Uhr morgens informierten ihn dann seine Wachleute, dass der Jurist gerade das Fenster geöffnet habe und schließlich durch die Pforte des Grundstücks verschwunden sei. Was ist wirklich wertvoll? Was öffnet mir die Pforte ins Paradies? Der junge Jurist in Tschechows Kurzgeschichte, der hatte die Täuschung durchschaut. Die Täuschung, die von allen weltlichen Schätzen ausgehen kann. Aber unser Herr Jesus Christus, der sagt uns das noch viel deutlicher, als jeder Schriftsteller es ausdrücken könnte. Teste deine Schätze. Prüfe ihr Haltbarkeitsdatum. Und hänge dein Herz nicht an Götzen, die dann versagen, wenn es drauf ankommt. Sondern häng dein Herz an den Herrn. Und das ist es, wo Jesus über Tschechow hinausgeht. Ne? In dieser Geschichte wird nur deutlich, was nicht trägt. Aber Jesus allein kann sagen, was trägt, wer trägt. Und der Jesus macht deutlich, es geht um viel mehr als die falschen Werte gegen die richtigen Werte einzutauschen. Die falschen Ziele gegen die richtigen Werte. Es ist viel, viel persönlicher. Es geht darum, wem du vertraust. Wem du vertraust. Es geht darum, wem dein Leben gehört. Ganz oder gar nicht. Jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, würden wir uns freuen. Kontoempfänger: Förderverein für Mission, Kontonummer 617067, Bankleitzahl 5206041. Das ist das Geldinstitut der Evangelischen Kreditgenossenschaft. Verwendungszweck: Stichwort Internetpredigt. Sie sind herzlich eingeladen, uns auch persönlich im Gottesdienst zu besuchen. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr. Anschrift: Alter Flughafen 18, 30179 Hannover. Weitere Informationen finden Sie unter www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.